Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Ökonomen haben viel zu viel Einfluss auf unsere Gesellschaft, das sagt der Ökonom Daniel Stehr. Er meint, Ökonomen bestimmen, wie unser Online-Dating aussieht, zum Beispiel, wer eine Spenderniere bekommt, wie sich Mieten und Löhne entwickeln und vieles, vieles andere. Das macht Daniel Stehr in seinem Buch Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen. Und darüber rede ich gleich mit ihm hier in der Lesart. Ein promovierter Ökonom liest seiner eigenen Disziplin die Leviten und das sehr grundsätzlich. Das macht der Ökonom Daniel Stehr in seinem Buch, der Fischer Verlag. Das Buch heißt Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen, erschienen eben im Fischer Verlag. Und er kündigt das Buch an als fundierte Kritik an der Übermacht der Wirtschaftswissenschaft und deren Einfluss auf die Politik und unser Zusammenleben. Daniel Stehr, der arbeitet für verschiedene Medien, auch für uns, für Deutschland von Kultur. Jetzt ist er in Frankfurt am Main für uns im Studio. Also hallo nach Frankfurt, grüße Sie.
Schönen guten Morgen. Eine kleine Richtigstellung, ich promoviere noch. Ich
also,
bin bei einer Promotion.
Aber auf dem Weg.
Auf dem Weg, genau.
Ja, sagen Sie uns doch erstmal bitte knapp, wo zeigt sich denn die Übermacht der Wirtschaftswissenschaft am deutlichsten aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, am deutlichsten zeigt sich das in ihrer Nähe zu Regierung und Regierungsmacht. Also es gibt keine anderen Beratungsgremien von anderen wissenschaftlichen Disziplinen, die so großen Einfluss haben und auch mediale Aufmerksamkeit. Das haben wir in Deutschland in den letzten Wochen gerade wieder sehr schön gesehen, als bei den sogenannten Wirtschaftsweisen, dem Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche, zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Der Name Wirtschaftsweise ist ja schon ein Ausdruck für die Stellung dieser Ökonominnen da. Und das hat man ja gesehen, als Ulrike Malmendier da quasi ihre Beschäftigung nicht weiter verlängert wurde und sie ausgeschieden ist, wie große mediale Diskussion es da gab. Aber dieser Einfluss ist sogar noch unmittelbarer. Es gibt im letzten Jahr hat ein Team der Universität in Oslo einen Datensatz veröffentlicht, wo die sich versucht haben, Informationen über alle Regierungsmitglieder auf der Welt der letzten 60 Jahre ungefähr herauszufinden. Und da kann man dann in diesem Datensatz rumklicken und gucken, was haben Minister und Ministerin beispielsweise studiert. Und da kann man, wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man, dass in Europa in den 1970er Jahren knapp 10% aller Regierungsmitglieder mal ein Wirtschaftswissenschaftsstudium hatten. Und das hat sich bis 2021, wo dieser Datensatz endet, mehr als verdoppelt. Also da sind wir bei deutlich über 20% der Leute, die in Wirtschaftswissenschaften ausgebildet wurden. Und das zeigt schon, was für einen Status diese Disziplin hat, gerade im Vergleich mit den anderen Gesellschaftswissenschaften.
Jetzt kann man ja aber natürlich auch sagen, ist doch gut, wenn sich Regierungen Fachkenntnisse, Expertise mit in ihre Reihen holen. Was ist für Sie das Problem daran?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass was mir ganz wichtig ist, was ich nicht glaube, ist, dass es jetzt so ein einzelne Ökonomen gibt, die einer Regierung einflüstern, was sie zu tun hat. Also Ökonomen werden auch häufig genug wie alle anderen WissenschaftlerInnen ignoriert. Was ich glaube, ist aber, dass diese Übermacht oder diese Dominanz der Wirtschaftswissenschaften dazu führt, dass wir uns in politischen und gesellschaftlichen Debatten nur noch ganz bestimmte Lösungen vorstellen können. Und da gibt es ein Konzept von der US-amerikanischen Soziologin Elizabeth Pop-Berman heißt die. Und sie hat das die ökonomische Art des Denkens genannt. Und was sie damit meint, ist eine Art, über Probleme nachzudenken, wo die Lösung nur noch in effizienten Marktlösungen liegt. Mhm. Und das sehen wir, wenn wir über den Kulturbereich sprechen, über die Pflegekrise, über soziale Sicherungssysteme oder auch über die Klimakatastrophe. Das heißt, alle Bereiche, die sich eigentlich so einer klassischen Marktlogik entziehen, dass dort trotzdem ökonomische Argumente, Effizienzargumente dominant sind und die verdrängen damit andere Überlegungen, beispielsweise nach Gerechtigkeit oder nach politischer Stabilität. Und dafür müssen Ökonominnen in diesen Diskussionen nicht mal anwesend sein, weil ihre Art, über diese Probleme nachzudenken, zwischen so natürlich, so dominant für uns ist, dass wir ganz viele andere Lösungsvorschläge oder Lösungsideen, die uns überhaupt nicht mehr vorstellbar erscheinen.
Und diese ökonomische Art des Denkens oder sogar ökonomistische Art des Denkens, jetzt gibt's auch andere Ökonomen, die das ja kritisieren. Der Franzose Thomas Piketty ist ein bekanntes Beispiel dafür. In Deutschland würde mir Nico Pech einfallen. Was wollen Sie jetzt mit Ihrem Buch anderes, Neues einbringen in diese Kritik an der vorherrschenden Ökonomie und an Ihrem starken Einfluss?
Genau, also die Wirtschaftswissenschaften sind natürlich kein Monolith, da haben Sie absolut recht. Also da wird nicht mit einer Haltung gesprochen. Und meine Kritik zieht sich auch vor allem das, was man im Englischen an Mainstream Economics nennen würde, also die in den angesehenen Universitäten sitzen, die Ökonomen, die in den top angesehenen Fachzeitschriften publizieren. Und gleichzeitig sage ich aber auch, dass ich nicht möchte, dass nur die Ökonomen, mit denen ich übereinstimme, wozu auch Thomas Piketty in vielen Bereichen gehört, dass die einfach nur die ersetzen, wo ich nicht mit übereinstimme. Sondern was ich glaube, ist, dass auch bei Thomas Piketty, so toll ich seine Arbeit finde, natürlich er denkt über Probleme nach, wie Ökonomen nachdenken. Und ich habe in meinem Buch auch einen kleinen Abschnitt zu ihm, wo es um seine Forschung geht, wo ich versuche zu zeigen, wie schwierig es auch ist, jemanden, mit dem man übereinstimmt, dass auch der natürlich in diesen Mustern gefangen ist oder in diesem Instrumentarium gefangen ist, was die Wirtschaftswissenschaft so anbietet. Und was ich versuche zu zeigen, ist, dass wir den Einfluss von den Wirtschaftswissenschaften als Ganzes reduzieren müssen, dass wir mit einem anderen Auge auf unsere Probleme gucken müssen, die aus anderen gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen kommen, aus der Soziologie, Philosophie, Anthropologie, dass wir diese Stimmen stärker machen müssen und dass wir die Ökonomen so ein bisschen an ihren Platz verweisen müssen wieder.
Sie fangen auch gleich mit einem sozusagen anderen Blick an in Ihrem Buch, wenn wir mal aufs erste Kapitel schauen. Da fangen Sie nämlich interessanterweise mit einem Roman an, mit dem Roman Der Urquell oder Der ewige Quell im Original The Fountainhead von Ayn Rand. Dieser Roman ist interessanterweise das Lieblingsbuch der ganzen Tech Brothers, die US-Präsident Trump mit zum Wahlsieg verholfen haben, also Elon Musk und Peter Thiel und Jeff Bezos und Mark Zuckerberg. Was finden denn all diese wahnsinnig reichen Männer an diesem Buch?
Ja, es ist angeblich auch Donald Trumps Lieblingsbuch. Mhm. Und das Buch hat irgendwie, ich glaube auf Deutsch 700, 800 Seiten. Ich kann mir jetzt Trump nicht als engagierten Leser vorstellen, aber es gibt eine lustige Anekdote, weil gleich auf der ersten Seite wird die Hauptfigur dieses Romans The Fountainhead als wunderschöner, starker, großer Mann mit orangen Haaren beschrieben. Und dass dieses kleine Detail dazu geführt hat, dass Donald Trump sich in dieser Figur gesehen hat, heißt es. Aber generell fand ich Ayn Rand einfach faszinierend als so Barometer für unsere Zeit. Sie ist ja in Deutschland gar nicht so bekannt wie in den USA. Mhm. Aber sie hat als Autorin in ihren Romanen und dann später auch in ihren Essays dem Kapitalismus so eine inhärente moralische Überlegenheit als System zugeschrieben. Also es ging ihr gar nicht zu sagen, dieses System ist effizienter oder führt zu mehr Wachstum oder was auch immer, sondern sie hat gesagt, der Kapitalismus ist moralisch gut. Und damit hat sie so alles, was man dem Kapitalismus vorwirft, so Gier, Profitsucht, Zerstörung der Natur, hat sie quasi aus einem Laster in eine Tugend verklärt. Und das ist natürlich gerade für diese Überreichen im Silicon Valley, die der Meinung sind, dass sie alles aus eigener Kraft alleine geschafft haben, die perfekte Entlastungserzählung, um sich nicht um gesellschaftliche Probleme zu kümmern. Wenn ich glaube, dass jeder einzelne Mensch alles erreichen kann, dann sind die nichts erreichen, quasi selber schuld. Und indem ich da auf Ayn Rand so ein bisschen gucke und sie quasi so als wie gesagt, Barometer unserer Zeit interpretiere, habe ich versucht zu zeigen, dass es ganz andere Elemente gibt, die unser ökonomisches Zusammenleben bestimmen, die man jetzt nicht mit wirtschaftswissenschaftlichen Methoden analysieren kann.
Schauen wir uns doch mal an, was Sie auch schon angesprochen haben, dass wenn die Ökonomie sich in andere Bereiche einmischt, was da eigentlich genau rauskommt. Können Sie uns das mal vielleicht noch an einem Beispiel erläutern? Die Wirtschaftswissenschaften schauen auch sozusagen auf nicht-ökonomische Bereiche, geben da Empfehlungen ab. Was kommt dabei raus?
Ja, das ist dieses Phänomen nennt man ökonomischen Imperialismus. Also das ist die Vorstellung, dass die Wirtschaftswissenschaften mit ihrem Instrumentarium besser geeignet sind, um alle anderen gesellschaftswissenschaftlichen Fragen zu beantworten als alle anderen Disziplinen. Und ich glaube, eine der stärksten Bereiche, in dem man sieht, wie verheerend diese Folgen sein können, ist, wenn wir uns die Care- und Pflegekrise angucken. Also wenn wir gerade Stichwort unbezahlte Care-Arbeit von Frauen beispielsweise, da hat diese ökonomische Art, über diese Probleme nachzudenken, dazu geführt, dass man dass quasi diese Arbeit unsichtbar gemacht wurde. Und es hat dann erst lange feministische Kämpfe gebraucht, dass wir darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich, unbezahlte Care-Arbeit zu haben. Ein anderes Beispiel, was ich sehr bizarr finde, ist, dass es ein sehr berühmtes Modell gibt über Suchtverhalten, und von zwei Ökonomen, von unter anderem Gary Becker aus Chicago. Und er versucht darin ein Modell aufzustellen, das quasi, das nennt er rationale Sucht oder rationale Abhängigkeit, und versucht damit zu erklären, wieso sind Menschen süchtig. Und für ihn ist das eine Vorstellung, naja, auch Süchtige haben eine Abwägung von Kosten und Nutzen in ihrem Kopf und es ist eigentlich eine ökonomische Entscheidung für sie, dass sie sich für die Sucht entscheiden. Und dieses Paper wird auch immer noch unterrichtet an Universitäten, aber wenn man sich anguckt, wie die eigentliche Forschung zum Suchtverhalten von Menschen aussieht, dann hat das überhaupt nichts damit zu tun, was Gary Becker sich da überlegt. Und das wurde empirisch häufig widerlegt, aber das ist so eine Art und Weise, so eine Form von Arroganz und Hybris in der VWL, dass man sich denkt, okay, ich habe hier mein Instrumentarium und damit kann ich sogar beantworten, warum werden Menschen süchtig, was natürlich völlig bizarr ist, sich das als ökonomische Abwägung vorzustellen.
VWL ist die Volkswirtschaftslehre, die Sie gerade erwähnt haben.
Ja, genau, natürlich, genau, die Volkswirtschaftslehre, ja.
Sie geben aber auch zu, Herr Stehr, dass die Ökonomen dazu beigetragen haben, dass wir besser durch die Corona-Krise gekommen sind. Steht auch in Ihrem Buch. Wie das denn?
Genau, also das versuche ich im Buch auch immer wieder klar zu machen, dass ich jetzt nicht glaube, dass die Wirtschaftswissenschaften und Ökonomen, die nur böse sind und alles machen, damit es der Menschheit schlechter geht, ganz und gar nicht. Es gibt ganz viele tolle Anwendungsbereiche. Und während der Corona-Pandemie, da gibt es so sehr schöne Erfahrungsberichte von Ökonominnen, die über ihre Erfahrung damals geschrieben haben. Und was man da sieht, ist, dass während der Corona-Pandemie ist dieser ökonomische Blickwinkel, gerade am Anfang der Pandemie, das erste Mal aus dem Zentrum verschwunden. Da ging es mehr darum, wie können wir Menschen schützen, wie können wir dafür sorgen, dass möglichst wenig Menschen krank werden und sterben. Und das hat dazu geführt, dass man so die Wirtschaftswissenschaften zu ihrer eigenen Nützlichkeit gezwungen hat. Ganz viele Ökonominnen haben dann beispielsweise angefangen, die massiven Daten, die von den Gesundheitsämtern und Gesundheitsministerien auf der ganzen Welt gesammelt wurden, die zu analysieren und dann zu gucken, wie effektiv sind bestimmte Maßnahmen gegen die Pandemie. Also ist es sinnvoller, Schulen zu schließen oder sind Ausgangssperren sinnvoller, sind Masken sinnvoller, sind Impfungen sinnvoller und so weiter und so fort. Und da waren die Wirtschaftswissenschaften das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg quasi gleichberechtigt mit anderen akademischen Disziplinen in diesen Beratungsgremien. Und wenn man diese Berichte liest, dann wirken diese Ökonominnen davon so ein bisschen irritiert, dass sie am Anfang auch gar nicht ernst genommen werden. Aber nach und nach hat sich das dann eben ergeben, dass sie ihre Rolle kannten. Sie hatten nicht die dominante Stimme am Tisch, aber sie konnten mit dem, worin sie gut sind, beispielsweise Daten analysieren, gucken, wie kann man kausale Zusammenhänge analysieren, dass sie da der Menschheit geholfen haben, diese viele Prozesse besser zu verstehen, obwohl sie ja gar nicht aus diesem Fachbereich kommen.
Also die Ökonomie kann helfen, aber sie hat einen zu großen Einfluss, meint Daniel Stehr. Und das führt er aus in seinem neuen Buch, Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen. Ein Debattenbuch aus der eigenen Zunft, heißt es dazu, im S. Fischer Verlag erschienen mit 336 Seiten. 24 € ist der Preis. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Neue Krimis.
Die Stadt Lockwood in Pennsylvania hat schon bessere Zeiten gesehen. Als die Fabriken noch liefen, die Menschen Arbeit hatten, eine Zukunft. Auch die 45-jährige Carla hat mal von einem anderen Leben geträumt. Aber sie wurde schwanger und musste zusehen, wie sie mit ihrem Sohn durchkommt. Mittlerweile geht er auf ein renommiertes College und sie ahnt, sie hat nur noch eine Chance, ihrem Leben eine Wende zu geben. Allerdings gibt es ein Problem. Ihr Sohn hat eine Leiche im Garten vergraben. Carla ist eine der drei Hauptfiguren in Ken Jaworowskis Kriminalroman, aber längst nicht die einzige mit, nun ja, ungewöhnlichen Problemen. Es gibt noch Reed, einen jungen Mann im Autismus-Spektrum, der unbedingt ein Versprechen gegenüber seiner Mutter erfüllen will, aber sie ist tot und er muss dafür an ihren Sarg herankommen. Und es gibt noch Liz, die von ihrer Musik leben will und sich seit Jahren mit Auftritten in schäbigen Bars vor betrunkenen Gästen durchschlägt. Aber nun tut sich endlich ihre Chance auf. Sie könnte in Nashville auftreten, aber ihr fehlt das Geld für die Reise und um die Schulden zu bezahlen, die sie bei einem Gangster gemacht hat. Lange Zeit verlaufen diese drei Handlungen parallel, bis sie sich unweigerlich kreuzen. Jeder hat einen eigenen Tonfall, eigene Wendungen und Cliffhanger. Und gerade am Anfang sind die vielen bitterbösen Überraschungen in dieser tristen Umgebung schwer unterhaltsam. Und ich dachte so einige Male, habe ich das wirklich gerade gelesen? Und das Schöne daran ist, Jaworowski hat zwar spürbar Spaß an diesen grotesken Wendungen, aber auch ein großes Herz für seine Figuren. Carla, Liz und Reed haben anders als so viele in Lockwood die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie glauben daran, dass man Versprechen halten sollte, auch die, die man sich selbst einst gegeben hat. Und damit greift er nahezu altmodisch auf Hoffnung und Glauben zurück in dieser bitteren Realität einer heruntergekommenen Industriestadt, deren Alltag viele einfach immer nur härter macht. Deshalb ist dieses Buch so ein bisschen wie ein Bruce Springsteen-Album mit fieser Schlussnote. Es erzählt souverän und mit viel Lakonie von den einfachen Menschen, die sich durchs Leben schlagen. Am Ende aber, und so viel will ich verraten, erfüllt sich so manche Hoffnung, für den düsteren Grundton sogar erstaunlich viel. So, als hätte es Jaworowski selbst nicht über sich gebracht, die letzten Träume allesamt zu zerstören.
Der Kriminalroman What About the Bodies von Ken Jaworowski, vorgestellt hier bei uns von Sonja Hartl. Der Roman wurde übersetzt aus dem Englischen von Lea Dunkel, ist im Pendragon Verlag erschienen. Und der Roman steht auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste jetzt im April. Wenn Sie die Krimi-Bestenliste regelmäßig per E-Mail bekommen möchten, dann schreiben Sie uns gern eine Nachricht an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der aktuelle Präsident der USA, der übt seine Macht auch mit Memes aus, also mit Bildern oder kurzen Videos in sozialen Medien. Eins der bekanntesten Trump-Memes war seine Reaktion auf No-Kings-Proteste. Da hat Trump ein KI-Video verbreitet. Das zeigt ihn so als hämisch grinsenden Bomberpiloten, der Exkremente auf Demonstranten abwirft. Um solche Memes geht es in einem neuen Buch des Kunstwissenschaftlers Wolfgang Ulrich. Das Buch heißt Memokratie. Soziale Medien und autoritäre Bildpolitik. Und der Kritiker Thomas Groß hat das für uns gelesen. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Trump und überhaupt auch seine Magerbewegung, die arbeiten viel mit Memes. Ist das dann die Memokratie oder Mimokratie, die Wolfgang Ulrich meint?
Ja, ich denke, man muss das Buch als Essay im Wortsinn verstehen, also als Versuch, einen Aspekt von Herrschaft zu verstehen, der in den vielen Trump-Ausdeutungen der letzten Woche und Jahre ein bisschen zu kurz gekommen ist, nämlich Donald Trumps unzweifelbar vorhandenes Gespür für die Macht von Bildern. Ulrich sieht es aber weniger als individuelle Eigenschaft, denn als Kennzeichen einer Ära und daher seine These, der Trumpismus ist vielleicht auch, wie spekuliert wurde, eine Form von Neo-Absolutismus. Vor allem aber ist er das bislang fortgeschrittenste Beispiel für eine Memokratie.
Und wie funktioniert diese Memokratie jetzt in sich? Wie analysiert das Wolfgang Ulrich?
Ja, es geht über eine spezifische Eigenschaft von Bildern, nämlich ihre Unmittelbarkeit. Also ein Meme sagt mehr als 10.000 Worte, hat Trumps Gegenspieler und Bruder im Geiste Elon Musk mal gesagt. Das kann man in etwa so übersetzen mit Argumente sind total out. Worauf es ankommt, sind Narrative. Denn Narrative sind nun mal stärker als Fakten. Und das heißt letztlich auch, wer die Macht über die Narrative hat, also die Bilder, hat auch die Macht über die Menschen. Aber funktionieren kann sowas natürlich nur in einer Medienlandschaft, die sich nicht mehr wie über Jahrhunderte hinweg an der Schriftkultur orientiert, sondern am Internet. Im Netz mit seinen 1000 Möglichkeiten, da hat sich dann eine Klientel gebildet, die für den zwanglosen Zwang des besseren Arguments, wie die berühmte Formulierung des gerade verstorbenen Jürgen Habermas so schön heißt, nicht mehr empfänglich ist. Die braucht drastischeren und plastischeren Stoff, sie braucht Bilder.
Und Sie haben ja gerade die Elon Musk und Trump auch als zwei Brüder im Geiste benannt, gehören Mimokratie und diese neue Form des Kapitalismus, für die Elon Musk ja auch steht, Plattformkapitalismus, sagt man ja auch, gehört das zusammen laut Wolfgang Ulrich?
Absolut, im Vordergrund steht bei Ulrich aber halt nicht die wirtschaftlich-technische Seite, sondern eben die Bildpolitik. Trump hat ja auch darin Musk sehr ähnlich, selbst was von einem wandelnden Meme, also die Frisur, die Krawatte, die MAGA-Kappe, der Trump-Dance, der berüchtigte Trump-Sprech, good, bad, wonderful, absolutely. Das alles hat ja trotz der offensichtlichen Lächerlichkeit, die die Gegner dann ja auch immer wieder betonen, einen unvergleichlichen Wiedererkennungswert. Also Trump ist eine Ikone. Und als solcher ist er dann aber auch wieder unendlich wandelbar. Ja, es gibt Memes, die ihn als Fürsten zeigen, im Rokoko-Ambiente, als römischen Imperator im schimmernden Brustpanzer oder auch als Übermenschen, an dem alles abprallt. Also man denke nur an das nach dem Attentatsversuch entstandene Foto, wo er die Faust martialisch in den Himmel reckt und Fight, Fight, Fight ruft. Also es ist ein Foto wie aus einem Film, ja. Aber für seine Fans ist es so etwas wie die Darstellung eines zeitgenössischen Erlösers. Man kann das mit Recht geschmacklos finden, aber es spricht eben dem Magerlager aus der Seele. Diese Leute sehen sich jenseits aller Ironie als Kämpfer in einer endzeitlichen Schlacht, ja. Und die wird mit Memes immer wieder neu befeuert.
Und wenn jetzt der Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich darüber schreibt in diesem Essay, wie Sie gesagt haben, wie macht er das? Kommt man da mit als Nicht-Kunstwissenschaftler?
Ja, da kommt man mit. Der Trick ist oder die Methode ist die, dass Memes hier ernst genommen werden. Für den Ulrich sind Memes nicht einfach Bild-Trash, sondern, und da spricht dann der Kunsttheoretiker, Instant-Artefakte mit einer ganz eigenen Ästhetik. Und die ist hochmobil, unendlich variierbar und ja, mit minimalen Technikkenntnissen herzustellen wie ein Popsong, der heute ja auch am Computer zusammengebastelt wird. Und im besten Fall wird es dann ein Partyknaller. Um hier jetzt nochmal ein schlagendes Beispiel zu nennen, das haben Sie ja schon genannt, Trump als Bomberpilot, der eine verdächtig jetzt an Code erinnernde Masse auf seine Gegner niederregeln lässt, sowas mal eben ins Netz zu pusten, das ist inzwischen eine Frage von Minuten. Und die Wirkung, die ist halt im Vergleich zum Aufwand so enorm wie vorhersehbar. Die Linke klagt über Menschenverachtung und die MAGA-Leute klopfen sich auf die Schenkel, weil es doch alles nur Spaß. Und das heißt aber letztlich auch, dass die Lust an der Grenzüberschreitung die Seiten gewechselt hat. Die Rebellion kommt heute von rechts, nicht mehr von links.
Und das klingt ja jetzt alles tief hoffnungslos. Schreibt Wolfgang Ulrich irgendwas, ob es Gegenmittel geben könnte zum Meme-Populismus?
Ja, das letzte Wort in der Sache ist noch nicht gesprochen, aber es sieht tatsächlich nicht so gut aus. If they go low, we go high. Das lautet, ist ja das viel zitierte Motto von Michelle Obama. Also in etwa, je tiefer sie sinken, desto höher setzen wir unsere Moral an. Aber das ist eben ein zweischneidiges Schwert, weil es eben auch so verstanden werden kann, dass man sich selbst aufs hohe Ross setzt und die Lust an der Attacke dem rechten Lager überlässt. Also was in der Situation hilft, das weiß auch Wolfgang Ulrich nicht. Aber die Frage ist hochaktuell. Wie schmutzig muss man sich selber machen, um dem Schmutz da draußen die Stirn zu bieten?
Darüber schreibt Wolfgang Ulrich in seinem Buch Memokratie, soziale Medien und autoritäre Bildpolitik. Im Wagenbach Verlag ist das erschienen mit 192 Seiten. 23 Euro ist der Preis für das Buch. Vielen Dank an unseren Kritiker Thomas Groß.
Gerne.
Wir haben gestern aus Magdeburg erfahren, dass der Leipziger Schriftsteller Jan Kuhlbrod ausgezeichnet wird mit dem diesjährigen Klopstock-Preis für neue Literatur. Er bekommt diese wichtigste Literaturauszeichnung des Landes Sachsen-Anhalt für sein literarisches Gesamtwerk. Der Preis ist mit 12.000 Euro dotiert. Und die Jury des Preises, die schreibt zur Begründung, Jan Kuhlbrods Werke seien von einer tiefgehenden Erinnerungsarbeit, insbesondere zu den Erfahrungen in der DDR, geprägt. Er setzte sich als Lyriker und Prosaautor mit ostdeutschem Hintergrund seit Jahrzehnten intensiv mit gesellschaftlichen Themen auseinander. Sein politisches Engagement, das zeige sich sowohl in der Auseinandersetzung mit der Geschichte als auch im Einsatz für Inklusion und Teilhabe. Auf herausragende Weise verbindet Jan Kuhlbrod gesellschaftspolitische Kritik mit poetischem Experiment und Wagnis, sagt die Jury zur Auszeichnung von Jan Kuhlbrod mit dem Klopstock-Preis für neue Literatur.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Else, Tochter aus gutem Hause, amüsiert sich in der Sommerfrische, als ein Expressbrief der Eltern sie erreicht. In Fräulein Else, heute in München auf der Bühne zu sehen.
Aber mir tut er schon auch leid. Die hat seinen Ruf voll zerstört damit. Außerdem hätte sie ja auch einfach Nein sagen können, oder?
Um die Pleite abzuwenden und den Vater vorm Gefängnis zu bewahren, soll sie den Kunsthändler Dorsday um Geld bitten. Der will die Situation schamlos ausnutzen. Man kann sich denken, wie.
Paul, tu mir doch den Gefallen, ja? Verlangen 30.000 von deinem Vater. Sag, du hast Spielschuld, du musst dich sonst erschießen. Würdest du das für mich machen?
Arthur Schnitzlers vor 100 Jahren veröffentlichte Novelle hat nichts von ihrer Sprengkraft verloren. Julia Riedler als Else monologisiert, durchaus auch komisch, über gesellschaftlichen Druck, Abhängigkeit und Selbstbestimmung. Fräulein Else nach Arthur Schnitzler, inszeniert von Leonie Böhm. Premiere ist heute in den Kammerspielen in München, Beginn 20 Uhr. Die nächste Vorstellung ist am 12. April. Vor 100 Jahren wurde der Schriftsteller Siegfried Lenz geboren. 2014 starb er. Sein Roman Deutschstunde um einen Mitläufer des Nazi-Regimes wurde sein größter Erfolg. Anlässlich seines 100. Geburtstags ist in Hamburg eine Ausstellung über den Schriftsteller und seine Beziehung zu Malern und bildenden Künstlern zu sehen. Vor allem Oskar Kokoschka fühlte er sich verbunden. Heinz Spielmann, Kurator und Hauptleihgeber der Ausstellung, erinnert sich.
Es sind einige Illustrationen zu sehen, darunter einige Blätter von Kokoschka zu seiner Erzählung Einstein überquert die Elbe bei Hamburg. Es gab auch einen Maler, Nikolaus Störtenbecker, der ebenfalls das Heimatmuseum illustriert hat. Es gab einen weiteren Maler und Zeichner, der das Kriegsende illustriert hat. Und Klaus Fußmann hat eine Illustration zur Schweigeminute gemacht.
Lenz im Bild. Bis zum 12. April ist die Ausstellung in der Freien Akademie der Künste in Hamburg zu sehen.
When I was 13, I decided that I wanted to be a writer.
Mit 13 beschließt sie, Schriftstellerin zu werden, Siri Hüstwedt.
And then you write, and you write, and you write.
Im Dokumentarfilm Siri Hüstwedt, Dance Around the Shelf, jetzt im Kino zu sehen, erzählt Regisseurin Sabine Liedl, wie die Autorin mit 18 aus Minnesota nach New York zieht, um eine große literarische Stimme zu werden.
Years ago, I left the wide, flat fields of rural Minnesota for the island of Manhattan to find the hero of my first novel.
Sie lernt dann Paul Auster kennen und heiratet ihn. Beide schreiben und leben bis zu Paul Austers Tod 43 Jahre zusammen.
Our crazy little wedding.
Oh, our wedding.
Yes.
I wore white shoes for the only time in my life. Since I was a little boy.
Siri Hüstwedt, Dance Around the Shelf. Der Film läuft jetzt in den Kinos.
Unsere Literaturtipps zusammengestellt von Susanne von Schenk. Seit kurzem gibt es die neuen Lyrikempfehlungen für das Jahr 2026. Jedes Jahr gibt es neu so eine Empfehlungsliste. 10 Lyrikexpertinnen stellen die zusammen. Und auf der neuen Liste, da steht neben bekannten Namen auch eine Entdeckung, nämlich Alexander Wutimski. Das ist ein bulgarischer Dichter und der fasziniert und beschäftigt den renommierten Übersetzer Andreas Tretner schon seit 30 Jahren. Und Andreas Tretner hat ein Band mit Gedichten und Prosa von Alexander Wutimski übersetzt und jetzt ist er am Telefon. Guten Tag, Herr Tretner, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Alexander Wutimski, der war noch sehr jung, als er gestorben ist. Er ist nur 23 Jahre alt geworden. Gestorben ist er im Jahr 1943. Als Sie auf seine Gedichte gestoßen sind, was hat Sie denn da fasziniert?
Naja, das war ein bisschen der Ruch des anderen, um es mal auf diesen Punkt zu bringen. Also, dass man tatsächlich merkte, dieser junge Mann spricht von sich und nur von sich. Das tun viele Dichter, aber in einer Bedrängung, nämlich dass er tatsächlich in einer schwierigen Lebenssituation eigentlich die ganze Zeit war. Das passte. Das Leben war wirklich kurz. Er ist gezeichnet von der Tuberkulose und außerdem liebte er homosexuell und das kennt man, wenn Liebe und drohender Tod so ineinander finden, dann kriegt das sehr tragische Noten und sehr, sehr drängende Töne. Und das hat mich eigentlich gleich angesprungen, als ich ihn zum ersten Mal wahrnahm.
Sie haben sich auch mit seinem Leben beschäftigt, das eben schon vor so langer Zeit zu Ende gegangen ist. Haben Sie dann überhaupt noch viel in Erfahrung bringen können über sein Leben?
Ja, das hat damit zu tun, dass, wie das so ist bei, also das war ja so eine Clique von jung verglühten Leuten, die also nach dem Krieg war das überhaupt nicht angesagt dann. Aber es gab junge Leute, die, also der hat weitergelebt sozusagen in den Kneipen als Legende. Aha. Und da gab es junge Leute, die auf ihn aufmerksam wurden, dann auf diesem Wege, und die anfingen zu sammeln. Und damals rechtzeitig noch, dass die Freunde, also das war eine Art Bohem aus Dichtern, von denen dann auch viele ihren Weg gingen und etabliert waren nach dem Krieg unter verschiedenen Vorzeichen, und die sich diese süße Erinnerung an diesen jungen, verglühten Dichter bewahrten und auch seine Texte bewahrten, und so fand das zueinander und auch nicht nur die Texte, sondern auch die Erinnerung an ihn. Mhm. Und das kann man tatsächlich noch finden, säuberlich abgeschrieben im Archiv der Nationalbibliothek. Das hat bloß lange keiner wahrgenommen, und ich bin darauf gestoßen und habe das zusammengepuzzelt zu einem Leben tatsächlich, zu einer Art Biografie, die parallel entstanden ist zu den Übersetzungen.
Und die Übersetzung, also Sie haben im Arco Verlag einen umfangreichen Band mit Gedichten und Prosa von Alexander Wutimski herausgegeben in Ihrer Übersetzung. Das sind 436 Seiten, aber das ist auch eine Auswahl aus seinem Werk. Ja, es gäbe noch mehr, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie haben Sie da ausgewählt? Nach welchen Kriterien?
Ja, natürlich gibt es so auch da schon eine gewisse Vorstellung, die existiert im Land, was die guten Gedichte sind. Aber dagegen musste ich eigentlich eher so ein bisschen vorgehen, weil ich merkte einfach, dass dieser Aspekt der homosexuellen Liebe nicht immer so gut ankam in diesem patriarchal geprägten Land, und die Auswahl auch entsprechend ein bisschen war, oft in den Auswahlen, die verkauft wurden. Und tatsächlich habe ich das auch ein bisschen so entlang an dem, was ich übers Leben wusste, ausgewählt. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, und das fand ich eigentlich ganz sympathisch und auch nicht vermessen, war, wie die Übersetzungen gelangen. Also es gibt tatsächlich da auch Schwierigkeiten beim Übersetzen, die auch ein bisschen so mit diesem Sentiment, was dem eingeschrieben ist, dieser naiven Grundhaltung zu tun hat. Damit das nicht zum Kitsch hin kippt, muss man schon ziemlich aufpassen. Und das gelingt mehr oder weniger gut. Außerdem hat er auch rhythmisch sehr schwierige Dinge versucht, die im Deutschen auch nicht so ohne weiteres gehen. Also ich habe das auch so ein bisschen best-of, was meine eigene Arbeit betrifft, gemacht und glaube, in seinem Sinne gehandelt zu haben.
Also bei einigen Gedichten mussten Sie sagen, kriege ich nicht so gut hin im Deutschen, dass ich es aufnehmen möchte.
Genau, lass ich weg.
Ja, ja. Diese Gedichte sind sehr oft sehr kurz. Wir haben verabredet, dass Sie uns eins dieser kurzen Gedichte mal vorlesen. Dann tun Sie das doch jetzt bitte.
Ja, das ist eins von diesen Liebesgedichten, wobei dieses eher die Heiterkeit ausstrahlt. Das ist eher selten bei ihm und nicht so das Tragische überhand nimmt. Es ist ein Gedicht, in dem der Mond eine wichtige Rolle spielt. Das könnte man an dem Tag, an dem Artemis II startet, ja auch mal anbieten in der Lesart.
Eine Mondreise zur Mondreise, ja.
Na, der Mond, er kommt herab bis vor dein Fenster, sobald die Zeiger stille stehen bei Nacht. Er kommt geschwebt auf einer goldenen Wolke und landet auf dem Fensterstock bei dir. Der Mond, er ist genauso kalt wie ich. Du hast mich ja bei Nacht noch nie gesehen. Die Wand entlang tast ich mich zu dir vor, berühre dich und sage keinen Ton, bin stumm und kalt als wie der gelbe Mond. Jetzt darfst du dich auf keinen Fall bewegen. Der Mond, er wandert nur in stiller Nacht, bei Tag hat ihn noch kaum einer gesehen. Und so auch ich, verberge mich bei Tag, bin allenfalls ein blasser Widerschein, sehr leicht zu übersehen, zu gar nichts nütze. In stummer Nacht, da sollst du mich erkennen, sollst kommen über mich, auf die Gefahr, dass die Berührung darin endet, in deinem Hof als Mondrauch aufzugehen.
Vielen Dank. Der Mond, er kommt herab, ein Gedicht von Alexander Wutimski. Vielen Dank fürs Vorlesen, Andreas Tretner. Und noch eine Frage, Sie haben zu diesem Band mit seinen Texten, mit Alexander Wutimskis Texten auch ein Nachwort geschrieben. Was wollten Sie da vor allem über ihn erzählen?
Naja, ich wollte tatsächlich, ist ja immer so die Frage, ne? Wenn Gedichte so wirken, als wären sie aus dem Leben gerissen, kann das ja auch ein guter Fake sein, ja, im allerbesten Sinne. Hier wollte ich erzählen, wie sein Leben wirklich war und wie es tatsächlich abzuheben ist von den Gedichten oder eben nicht. Mhm. Und das hat ein sehr spannungsvolles Verhältnis ergeben. Und natürlich war viel zu erzählen über die Zeit, in der das Ganze stattfand, ja, und auch in der das Ganze dann wieder begraben und wieder ausgegraben wurde. Auch das kommt vor.
Gedichte vom Blauen Jungen, so heißt der zweisprachige Band mit der Lyrik und Prosa von Alexander Wotimski, erschien im Arco Verlag mit 436 Seiten, wie gesagt. Und das Buch steht auch auf der Liste mit den neuen Lyrik-Empfehlungen für das Jahr 2026. Wir haben mit dem Übersetzer Andreas Tretner geredet. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.